Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Mit Ulrike Scheuermann. Sie ist Psychologin und Autorin und wir haben ein wirklich tolles Thema heute für Sie. Vergeben und vergessen. Wir haben erstmal ein Fragezeichen dran gesetzt, warum es gut sein kann, eine zweite Chance zu geben. Grüße Sie, Frau Scheuermann.
Ja, schön, dass ich da sein kann.
Also bei Vergeben, wir müssen das ja erstmal aktiv tun. Und vielleicht denken wir am Anfang so, das machen wir jetzt ganz großherzig für den anderen. Machen wir es mehr für uns oder für die anderen?
Wir sollten es für uns selbst machen. Wenn wir es nur machen, weil wir denken, wir müssten, dann ist es wie von oben aufgesetzt. Wenn wir es wirklich aus vollem Herzen von uns selbst heraus machen, dann haben wir ganz viel davon.
Also dürfen wir dann sogar ein bisschen egoistisch sein. Wenn wir diesen Schritt wagen, dann gibt's auch was dafür. Frau Scheuermann, damit wir was zu vergeben haben, müssen wir ja erstmal eine Kränkung erleiden oder eine fühlen. Das ist ja manchmal gar nicht so dasselbe. Was gibt's noch? Kränkungen fallen mir ein. Was kann
Kränkungen, jegliche Arten von Unrecht, also alles, wo wir etwas widerfahren und manchmal ein empörtes oder ein wütendes oder eben auch ein gekränktes Gefühl haben.
Und was passiert psychologisch, wenn wir das haben? Wir sind jetzt erstmal auf 180 oder wir schmollen still vor uns hin. Zumindest sind wir nicht im Einklang mit uns.
Ja, also viele Menschen hadern. Wenn man auf Dauer in solchen schwierigen Gefühlen ist, kann man sogar verbittern, was sehr belastend und sehr leidvoll ist. Und genau deshalb ist auch, dass man tut sich selber etwas Gutes, wenn man durch das Vergeben versucht, diesen Zustand zu beenden. Ja, weil da ist man ständig aktiv, emotional.
Aber wir müssen ja was dafür machen. Ne? Irgendwer muss uns erstmal sagen oder wir müssen es selber spüren, dass Vergeben, dem anderen Vergeben jetzt sinnvoll sein könnte. Das ist ja auch ein Prozess, oder?
Das ist ein Prozess. Also da gehört zum Beispiel dazu, dass man eben seine Gefühle erstmal durchlebt. Die kann man sich auch nicht ersparen. Aber dann kann man nach einiger Zeit irgendwann dahin kommen, dass man merkt, jetzt kommt etwas Neues und das heißt, ich möchte auch die Verbindung lösen zu dieser anderen Person. Ja, ich bin ja über das Hadern verbunden.
Ja, ist interessant, dass Sie sagen, ich möchte. Denn manche, habe ich den Eindruck, möchten auch gar nicht. Die möchten jetzt weiter wütend sein auf irgendwas, was vor 40 Jahren passiert ist.
Ja, genau.
Was bekommen wir dafür?
Das kann sein, dass man schon so daran gewöhnt ist, dass man sich darin eingerichtet hat. Und vielleicht hat man auch einen sekundären Nutzen. Also so wie, es gibt ja auch einen Krankheitsgewinn. Vielleicht kann man dann immer mit anderen gemeinsam über etwas schimpfen. Ja, und das verbindet dann wieder.
Ja, ist ja im Moment gesellschaftlich, gibt es ja auch diverse Wutgruppen aus allen möglichen Ecken, ne? Wut auf den Staat, Wut auf die Bösen, die vorgeblich das Klima ruinieren, ne? Greta sagt auch mal, sie ist wütend, so. Also da ist viel drin. Und jetzt geht's gleich um was auch wirklich Schwieriges, um die Selbstvergebung. Denn Robert ist im Chat und Robert hat geschrieben, ich habe das Gefühl, als Vater keine gute Rolle gespielt zu haben. Kinder waren 3 und 5, meine Frau und ich haben uns getrennt. Die Kinder waren zwar regelmäßig am Wochenende bei mir, aber auch meine neue Beziehung scheiterte. Heute sind meine Kinder erwachsen, Anfang bzw. Mitte 20 und ohne, großgeschrieben, Partner. Dafür gebe ich mir die Schuld. Meine beiden Kinder streiten das zwar ab, war ein sehr emotionaler, tränenreicher Heiligabend, kann man sich jetzt gleich schon vorstellen, aber echte Erleichterung stellt sich nicht ein. Was rät Ihre Expertin? Das heißt, Robert, das klingt jetzt ein bisschen groß, aber Robert braucht jemanden, der ihm vergibt?
Ja, es klingt so, als ob er hofft, dass er über die Vergebung von seinen Kindern Erleichterung erfährt, aber dieses Vergeben kann er nur für sich selbst tun. Und da hat er guten Grund zu. Also natürlich, Eltern wollen immer das Beste für ihre Kinder und versuchen es gut zu machen, aber sie sind natürlich auch begrenzt in dem, was für sie möglich ist. Und er hat vielleicht früher tatsächlich Fehler gemacht, aber wir machen alle Fehler oder verhalten uns nicht gut und er kann etwas daraus lernen. Also er kann lieber zurückblicken und sagen, was mache ich heute anders? Und die Kinder sind ja noch da und die sind ja auch im Kontakt. Also
und die finden ihn sogar lieb, ne? Die werfen ihm ja nicht mal was vor. Also eigentlich sind die Voraussetzungen gut für ihn, oder?
Er kann heute eine gute und eine andere Beziehung zu seinen Kindern aufbauen. Und diese Idee, dass die mit 20 noch keinen Partner haben und dass er daran schuld ist, ist wahrscheinlich sehr weit gegangen. angegriffen.
Ja, also es steht ja auch nirgendwo, dass man A einen haben muss oder mit Anfang oder Mitte 20 oder so. Das ist ja jetzt auch nicht zwingend. Außerdem sind die ja auch erwachsen, die können ja auch für sich entscheiden, was sie wollen. Aber wie wird er jetzt wieder glücklich?
Also ich denke, es geht bei ihm, also vermute ich, ne, dass es bei ihm darum geht, dass er liebevoller und nachsichtiger sich selbst und seine Entwicklung betrachtet und sich selbst auch versteht mit dem, wie er damals gehandelt hat und eben nicht anders handeln konnte. Und das ist eigentlich ein Dauerthema auch für Eltern. Viele Eltern, vielleicht gerade Mütter, aber Väter auch genauso, fragen sich, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich besser machen können. Und wir sind immer fehlbar als Eltern. Wir werden es nie schaffen, alles richtig gut hinzubekommen.
Und Robert, wenn dann noch nicht mal die Kinder einen Vorwurf erheben, das ist doch eigentlich, ja, klingt doch eigentlich schön und harmonisch. Ich hoffe, das hat Ihnen genützt, was Ulrike Scheuermann Ihnen auf den Weg gegeben hat, damit es klappt mit dem Selbstverzeihen. Also wir haben erst noch ein Fragezeichen dran gesetzt, aber unser Ziel ist ja jetzt zu vergeben und dann selber frei zu sein. Wir lassen das Fragezeichen mal weg jetzt. Mirko aus Ahrensfelde ist dran. Wir grüßen Sie, Mirko. Hallo.
Hallo zusammen.
Bei Ihnen, das ist alles, was wir bisher wissen, Sie haben einen ganz alten Streit mit Ihrem Bruder und das nervt langsam, dieser Streit?
Ja, und zwar ist die Frage, wie vergebe ich ihm, soll ich ihm vergeben und wie mache ich es richtig?
Und was gibt es zu vergeben, damit wir so ein Bild haben?
Es ging darum, vor 2 Jahren mussten wir unsere Mutter beerdigen und dann ist dieser typische Streit, wie es meistens immer so bei Familienangehörigen ist, es geht um Geld, obwohl nichts da war. Trotzdem streitet man sich und die Hinterbliebenheiten und naja, da entflammte halt so ein großer Streit. Und wir sind halt im Bösen auseinandergegangen.
Und wenn Sie jetzt, bevor unsere Psychologin einsteigt, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen vergeben, dann haben Sie das Gefühl, dass Ihnen Unrecht geschehen ist?
Ja, es ist schwierig. Also ich sehe mich gar nicht im Unrecht. Und dementsprechend bin ich auch eigentlich der Meinung, dass er den ersten Schritt machen sollte. Aber irgendwie hadert man mit sich selber.
Frau Scheuermann hat jetzt schon mit dem Kopf, ich will nicht sagen gewackelt, aber eine Geste hier gezeigt. Ja, den ersten Schritt machen, da steigen wir mal ein, ja?
Frau Scheuermann. Genau. Ja, hallo Mirko. Ich habe natürlich zugehört. Und meinen Sie denn, worum geht es denn hinter dem Geld? Also Geld, das kenne ich auch. Also jemand stirbt, also ein Elternteil stirbt und dann geht es ganz häufig um Geld oder um Erbe oder irgendetwas, was noch hinterlassen wird. Meistens ist dahinter irgendwas anderes, worauf man vielleicht noch sitzt. Wie ist das? Wofür steht dieser Geldstreit mit Ihrem Bruder?
Ja, das ist eine gute Frage. Vermuten tue ich einfach nur, dass mein Bruder einfach hinter mir hinterherhängt, obwohl er der Ältere ist. Und ich vermute mal, dass auch so ein bisschen Neid immer mit da drin ist.
Von ihm aus
Neid. Und er hatte auch selber, genau, und er hatte auch, zu diesem Zeitpunkt hatte er auch viel um die Ohren, zwecks Alleinerziehung für sein Kind, Stress mit seiner Ex-Frau. Ja, und das war halt dieses Problem, dass er sich auf dieses Problem mit unserer Mutter gar nicht einlassen konnte. Aber ja, das ist schwierig zu erklären.
Und jetzt wollen Sie heiraten, haben wir noch gehört, ja?
Genau. Ich möchte dieses Jahr meine Verlobte heiraten. Und er ist nun mal meine Familie. Wir haben nicht mehr nur so eine große Familie und ich möchte natürlich eigentlich, dass er dabei ist. Aber auf der anderen Art und Weise überwiegt halt immer noch dieser Streit. Und da weiß ich mich nicht richtig zu verhalten.
Wollen wir mal gucken, ob Frau Scheuermann Sie jetzt über die Klippe schubsen kann, damit Sie ihn einladen.
Also wenn ich Sie so reden höre, Mirko, dann hört sich das so an, als ob Sie eigentlich gerne wieder Frieden schließen würden mit Ihrem Bruder. Also es klingt eigentlich nach nicht wirklich viel Verbitterung, sondern eher vielleicht so ein Festhalten an diesem Streit, weil er nun halt schon mal eine Weile da ist. Ich höre auch viel Verständnis für Ihren Bruder, was eine sehr, sehr gute Grundlage ist, um zu vergeben und sich wieder zu vertragen und eben diesen Wunsch, dass er auch dabei ist. Und so ein Anlass wie eine Heirat ist sehr, sehr gut geeignet, um so einem sich wieder versöhnen, einen guten Rahmen zu geben.
Ja.
Jetzt dürfen Sie noch einmal die Widerstände rauslassen. Oder Sie sagen schon überzeugt?
Nein, also überzeugt bin ich. Ich brauche auch wirklich langsam mal eine andere Meinung. Man redet ja irgendwie immer nur mit denselben Personen darüber. Ja. Und jetzt braucht man auch mal einfach eine andere Perspektive oder mal eine andere Sichtweise davon. Und recht haben sie natürlich. Natürlich will ich das alles wieder in die richtige Richtung lenken und möchte mich auch wieder versöhnen mit meinem Bruder. Und wie Sie schon sagen, also eine Hochzeit ist eigentlich auch das Richtige, ist ein schönes Ereignis. Unsere Mutter würde es auch so wollen und ich werde es auch so machen.
Wow, Mirko, Wahnsinn.
Und Sie können ja auch nochmal schauen, mit wem Sie darüber reden. Also manchmal redet man immer mit denselben darüber und schimpft dann auf die dritte Person. Klang jetzt so ein bisschen so?
Ja, genau das ist nämlich immer das Problem, weil man hört immer nur diese einen Seiten. Und dann ist man nicht leid, immer wieder darüber zu reden, weil man immer nur dieselben Antworten hört.
Deshalb ist es sehr schlau, dass Sie heute Ulrike Scheuermann angerufen haben. Ja, also wir wünschen eine ganz tolle Hochzeit. Grüßen Sie Ihren Bruder und wir werden an Sie denken. Schönes Ende.
Dankeschön.
Tschüss, Mirko.
Alles Liebe. Schönen Tag noch.
Tschüss.
Ja, danke.
So, Mirko hat jetzt schon beschlossen, seinem Bruder zu verzeihen und ihn zur Hochzeit einzuladen. Da freuen wir uns. Jetzt gucken wir mal in unseren Chat, da ist sehr viel los. Marissa schreibt: Vergebung hat auch etwas mit Macht zu tun. Ich kann jemandem nicht vergeben, der seine Macht über mich missbraucht, zum Beispiel bei Gewalt in Beziehung. Erst wenn ich aus dieser Situation heraus bin und sicher vor diesem Menschen, dann darf ich vielleicht verzeihen, wenn es meinem Heilungsprozess nützt. Ja, das klingt erstmal schrecklich nach Gewalt in Beziehungen und so. Also gerade zu Corona, wichtiges Thema. Und Sie haben auch gleich gesagt, dazu wollen Sie unbedingt etwas sagen.
Ja, Marissa hat absolut recht. Und das ist ganz wichtig, dass sie das hier schreibt und dass wir auch nochmal darüber reden. Wenn man in einer akuten Gewaltsituation ist, dann geht es überhaupt nicht um Vergeben, sondern dann geht es darum, raus aus dieser Situation zu kommen. Ne, vergeben kann man tatsächlich dann irgendwann später machen, aber zum Beispiel bei häuslicher Gewalt, Partnerschaftsgewalt, was im Moment ein großes Thema ist, durch Corona noch mehr als ohnehin auch schon. Wer einmal schlägt, tut es wieder, ist eine Grundregel. Deswegen geht es nicht um Verzeihen. Mhm. Ne, das ist häufig so eine Dynamik, der jemand schlägt, entschuldigt sich dann, ist ganz kleinlaut, die andere Person verzeiht und irgendwann geht es wieder los. Also raus aus der Beziehung und dann vielleicht irgendwann verzeihen. Und dabei geht es immer darum, dass man selber gut für sich sorgt und dadurch heilt und das ist erstmal in einer Gewaltsituation, ist es nicht, wenn man vergibt.
Ja, das sind schon auch große Gefühle, haben wir schon ein paar Mal gemerkt hier heute, dass da einiges hochkommt. Gleich, Frau Scheuermann, geht es um Wut auf Eltern, die gar nicht mehr leben. Und Menschen, die sagen, ich bin aber gar nicht so weit. Also obwohl der tot ist, bin ich sauer. Ist das besonders schwierig, wenn die anderen tot sind?
Es ist sicherlich schwieriger, weil einem verwehrt ist, dass man sich versöhnt im Gespräch. Mhm. Aber grundsätzlich geht es genauso mit Menschen, die auch schon verstorben sind, zu vergeben.
Ja. Ist ein großes Thema, viel Resonanz von Ihnen und ja, viel alte Verletzungen, aber auch neues Verzeihen haben wir heute schon erlebt hier. Jetzt kommt Waltraud. Hallo Waltraud.
Hallo.
Sie haben eine wirklich dramatische Geschichte für uns. Sie haben zwei Kinder, einen Sohn, eine Tochter. Die Tochter ist gestorben und Ihr Sohn war sauer auf die Tochter. Können Sie das mal erklären?
Ja, als ich mich habe scheiden lassen, ist sie zu ihrem der Vater hat sie gesagt, sie soll zu ihm kommen und das war meinem Sohn seine Lieblingsschwester, weil sie alles mit ihm gemacht hat. Mhm. Und weil sie weggegangen ist, ihn im Stich gelassen hat, konnte er ihr das nicht verzeihen. Also sie war noch mal hier und da habe ich gesagt, Sascha, du musst dich umgucken, mal Anja ist da. Nein, ich will nichts mit ihr zu tun haben. Also er konnte nicht verzeihen. Mhm. Und sie ist dann 1999 tödlich verunglückt. Und auf dem Rückweg nach Berlin meinte mein Sohn, Mutti, hätte ich auf dich gehört. Ich habe keine Chance mehr, ihr zu verzeihen. Und das hat ihn fast 20 Jahre beschäftigt. Dann rief er mich an und meinte, Mutti, kannst du mir sagen, wo das Grab von Anja ist? Ich würde gerne hinfahren. Er fuhr dann hin, kam zurück und meinte, Mutti, ich habe am Grab mit ihr gesprochen, ich habe mich entschuldigt und habe ihr verziehen. Und seitdem ist der Druck auf ihn, was er die ganzen Jahre gehabt hat, abgefallen.
Nach 20 Jahren, das ist ja eine wirklich sehr emotionale Geschichte und ich glaube, ganz, ganz viele haben da so eine Gänsehaut gespürt. Frau Scheuermann, unsere Psychologin, hat schon gesagt, ein Grab, Frau Scheuermann, ist tatsächlich ein guter Ort für sowas.
Ja, das ist eine sehr schöne Möglichkeit. Viele, genau wie Sie erzählen, Waltraud, viele Menschen reden am Grab nochmal mit den Verstorbenen oder auch immer wieder. Und genau deshalb ist es ein guter Ort. Man kann gut in Kontakt nochmal treten mit der Person. Und letztlich geht das genauso gut, wie wenn die Person noch leben würde.
Mhm. Hat Sie das auch entlastet, Waltraud, dass Ihr Sohn
ja,
jetzt im Frieden ist?
Klar, ich musste das akzeptieren, was mein Sohn machte. Mhm. Damals war er 12 und jetzt ist er schon 43. Aber es war immer irgendwie drin, aber ich habe nie ihn dafür angesprochen.
Mhm. Ja, schön ist auch, dass Sie erzählen, dass es hat ja eine lange Zeit gedauert, 20 Jahre, aber Zeit spielt eigentlich keine Rolle. Also bei manchen Menschen dauert so etwas sehr lange, so ein innerer Prozess, bei anderen geht es schneller. Und auch nach 20, 30, 40 Jahren kann es absolut sich lohnen, noch zu verzeihen.
Genau.
Waltraud, ganz lieben Dank. Ich glaube, das hat auch vielen Mut gemacht. Da gibt es bestimmt viele Menschen, die sich daran sehen können und sagen, Mensch, bei Waltraud und dem Sohn hat es auch funktioniert. Ganz lieben Dank, dass Sie uns angerufen haben.
Ja, bitte. Okay.
Tschüss.
Danke. Tschüss.
Ulrike Scheuermann ist unsere Psychologin und viele Fragen im Chat, viele von Ihnen rufen an und dieses Wir möchten verzeihen war ein ganz großes Thema, aber es gibt auch das Thema, ich will eigentlich nicht verzeihen oder ich sage, ich kann nicht verzeihen. Sowas schreibt Sandra im Chat. Sandra schreibt, ich fühle mich von meinem Vater im Stich gelassen. Es gab mehrere Situationen, in denen er nicht an meiner Seite stand. Nach dem Tod meiner Mutter, damals war ich 11, tauchte er völlig ab in seinem Beruf. Er war selbstständiger Handwerker. Jetzt bin ich 44, mein Vater ist tot. Aber es ist immer noch eine ungeheure Wut auf ihn in mir. Seit ich selbst ein Kind habe, ist dieses tobende, giftige Gefühl eher stärker geworden. Ich verstehe nicht, wie man sein Kind so im Stich lassen kann. Dieses tobende, giftige Gefühl, das klingt natürlich auch so, als sei das für Sandra eben auch giftig, oder?
Es klingt so, als ob da auch ein Leiden da ist. Also wenn man immer wieder mit einem giftigen Gefühl durchs Leben geht, ist natürlich eine Belastung und ich finde es wichtig, man kann Vergeben nicht verordnen, sozusagen. Mhm. Es muss ein inneres Bedürfnis sein und es klingt bei ihr so ein bisschen so, als ob das eigentlich da ist. Verstehen geht vielleicht gar nicht mehr so gut. Sie hat ja auch nicht mehr die Gelegenheit, mit ihm darüber zu sprechen und ihn zu fragen, was oft eine Hilfe sein kann, um besser zu verstehen. Eine Möglichkeit wäre, dass sie versucht, tatsächlich räumlich auch mal die Perspektive des Vaters einzunehmen. Das kann helfen, nachträglich ein Verständnis herzustellen. Also man setzt sich auf einen Stuhl und ist mal der Vater und erzählt dann auch aus der Ich-Perspektive. Vielleicht ist es alleine zu viel verlangt, vielleicht sollte eher jemand anders dabei sein. Kann eine Möglichkeit sein, plötzlich mehr zu verstehen, weil man eben sich in die andere Person hineinversetzt hat.
Mhm. Ist so ein bisschen Familienaufstellung mit sich alleine, oder?
Ja.
Gut, also für manche Leute, glaube ich, ist das eine sehr gute Sache, ne? Eine Familienaufstellung müssen wir vielleicht erklären. Das ist, die Indianer nennen es morphogenetisches Feld, kann man auch mit Toten machen. Stellvertretend nimmt man eben andere Menschen für diese Probleme. Für viele hat das was Heilendes?
Ja, auf jeden Fall, weil man plötzlich eine Erkenntnis hat, die man nicht haben kann, wenn man in seiner eigenen Perspektive ist. Ja, dann ist sie mit den schwierigen Gefühlen des im Stich gelassen Seins beschäftigt.
Einmal noch zu Sandra jetzt, denn Sanja sagt, dieses Gefühl tobt in ihr und seit sie ein Kind hat, sie macht jetzt für ihr Kind bestimmt alles richtig, weil sie weiß, wie sich das andere anfühlt, ist dadurch noch wütender auf den Vater. Mit dem Stuhl, das haben Sie gesagt, aber gibt es noch irgendwas, wie sie da rauskommt oder muss das jetzt erstmal so weitergehen?
Also letztlich ist es auch ein Akzeptieren, dass es immer wieder im Leben Menschen gibt, die sich einfach unverständlich verhalten. Also der Wunsch, alles verstehen zu können, ist auch sehr viel verlangt. Mhm. Es gibt Lebenssituationen und Menschen, die wird man einfach nicht verstehen. Und das ist Teil des Lebens. Es gehört dazu und das kann auch ruhiger machen.
Sandra, danke schön, dass Sie uns geschrieben haben. Und klingt alles schrecklich, aber vielleicht macht sie das eben auch jetzt zu so einer tollen Mutter, oder? Weil sie wissen, wie es anders ist. Also vielleicht liegt da drin ja auch so ein bisschen Trost. Aber unsere Psychologin ist ja Ulrike Scheuermann. Sandra, es war lieb, dass Sie uns geschrieben haben und alles, alles Gute wünschen wir Ihnen von hier aus dem Herzen, vor dem Herzen. Frau Scheuermann, jetzt gab es schon viele Menschen, die einige wollten schnell vergeben, ihren Bruder jetzt nach langem Streit doch zur Hochzeit einladen, andere möchten gar nicht vergeben. Können wir auch zu schnell vergeben?
Ja, also wenn man dann nicht mehr für sich selbst einstehen kann, weil man sofort immer alles vergibt und verzeiht, dann ist es tatsächlich sogar zu schnell. Also man sollte auch immer noch Verständnis für sich selbst haben und nicht nur für die anderen.
Jetzt müssen wir erst einmal unbedingt mit Katrin reden aus Glienicke-Nordbahn. Hallo Katrin, da sind Sie. Guten Tag.
Ja, hallo, liebes Expertenteam.
Hallo.
Hallo.
Bei Ihnen ist es mal andersrum, ja? Sie wollten nicht jemandem verzeihen, sondern Sie wollten Verzeihung erhalten?
Nein.
Auch nicht.
Ich würde gerne Bezug nehmen auf die liebe Sandra, die vor mir in der Gesprächsrunde war. Mhm. Und sie auch die Reaktion ihres Vaters nicht verstehen kann. Und
wir müssen kurz erklären nochmal für die, die jetzt reinkommen. Also Sandra, der Vater ist tot. Sandra sagt aber, sie kann ihrem Vater immer noch nicht verzeihen und sie ist noch wütend. Okay, jetzt wieder Sie, nur dass alle auf einem Stand sind.
Genau, ach so, okay. Ja, und zwar habe ich auch einen großen Konflikt mit meinen beiden Eltern. Die sind auch beide noch am Leben. Und als ich nach dem Konflikt habe ich ein Jahr gebraucht, um diesen Konflikt einfach auch aufklären zu können. Und ich habe meine Eltern darum gebeten, mir zu erklären, was ihre Beweggründe waren, mich so massiv zu verletzen. Und meine Eltern haben mir geantwortet, sie sind mir keine Rechenschaft schuldig. Also ich bin mit all meinem Mut an die Dinge rangegangen, habe gesagt, ich brauche für meine eigene Seele, ich habe auch zwei Kinder, deren das ja auch die Großeltern sind, ich wollte es für uns alle eigentlich zum Guten wenden. Und es ist mir mit all meiner Kraft nicht geglückt, weil meine Eltern mir eben, wie gesagt, antworten, sie sind mir keine Rechenschaft schuldig. Ich möchte einfach den Menschen, die glauben oder die hoffen oder in der Hoffnung leben, hätte man, oder die sich die Vorwürfe machen, hätte ich doch zu Lebzeiten mit meinen Konfliktpartnern dieses Gesprächsthema nochmal in Angriff genommen. Das ist keine Sicherheit dafür, dass es wirklich auch zum Trost zu irgendwas geführt hätte.
Jetzt kommt
und das möchte ich einfach den.
Ist absolut angekommen, leuchtet auch total ein. Frau Scheuermann, jetzt genau zu Ihrer Situation, denn das ist ja eine interessante, auch ein bisschen ungewöhnliche Situation.
Ja, ja, Katrin, vielen Dank. Es finde ich auch ganz wichtig. Man sollte sich nie abhängig machen davon, dass die andere Person einem etwas erklärt oder etwas vergibt oder dass ein Verstehen, ein gegenseitiges möglich ist. Also es wäre schön und idealerweise findet so auch eine Versöhnung statt, aber es kann sein, dass es nicht geht, so wie bei Ihnen, sondern eher ja sogar in die andere Richtung geht.
Und, ja, und das wollte ich eigentlich nur auch den Menschen, die sozusagen ihre ganze Traurigkeit auch da reinlegen und sich vielleicht selbst Vorwürfe machen, den möchte ich einfach ein bisschen das Mäntelchen umlegen und sagen, es gibt keine Garantie dafür, dass es dann wirklich zum Guten geführt hätte. Und das möchte ich den Menschen, die vielleicht traurig irgendwo sitzen und vielleicht auch, ja wie gesagt, in ihrem eigenen Puddings-Ich drehen und sagen, meine Güte, und jetzt ist es zu spät und hätte. Mhm. Es gibt manchmal auch diese Situation, dass es einen eigentlich noch viel mehr kränkt und einen noch viel mehr in die Unfassbarkeit dieses Verhaltens treibt, aus dem man dann eigentlich sagt, also gut, dann ich habe es versucht. Und dann finde ich, kann man dieses Kapitel auch ganz getrost abschließen. Ich brauche nicht verzeihen, ich kann für mich selber sorgen. Ich sage, wenn es so ist, dann müssen wir alle mit der Konsequenz leben. Ihr möchtet es mir nicht erklären. Ich hätte eine Erklärung gebraucht, um es verstehen zu können. Wenn wir dazu keinen Konsens finden, dann müssen wir alle mit dieser Situation leben. Jeder für sich.
Dann reden wir jetzt nochmal darüber, Katrin, wie wir das vielleicht machen können. Ganz lieben Dank für den Anruf. Also Katrin ist jetzt klargekommen, sagt sie. Sie hat ihre Kinder und für sie ist es jetzt in Ordnung. Was empfehlen Sie, Frau Scheuermann, denen, für die das noch nicht so einfach ist?
Also so etwas, was Katrin, was Sie erzählen, hilft ganz vielen Menschen dabei, sich zu verabschieden und loszulassen von etwas, was man sich eigentlich wünscht, aber was eben doch nicht geht. Und das ist ein ganz wichtiger Dreh, um in inneren Frieden wieder zurückzukommen und vielleicht sogar die ganze Situation zu entspannen.
Katrin, ganz lieben Dank für den Anruf. Das ist toll heute. Sie rufen so an und drehen das dann in Richtung, dass das wieder ganz vielen anderen nützt. Also, lieben Gruß an Katrin und an Sie alle und ich hoffe, das nützt Ihnen ordentlich. Und nun gibt es eine ganz andere Seite, Frau Scheuermann, in unserem Chat. Darüber müssen wir jetzt mal reden. Maria schreibt, das ist lustig. Offenbar fällt vielen das Verzeihen ja wirklich schwer. Bei mir ist es das Gegenteil und das gefällt mir auch nicht. Ich vergebe sehr schnell. Ich finde immer Gründe, warum die anderen gar nicht anders konnten. Dabei stelle ich immer mich in Frage und das nervt mich selbst total. Für die anderen ist es immer leicht, die Schuld beim anderen zu suchen. Ich finde und suche sie immer bei mir. Das macht mich richtig aggressiv. Also, ich verzeihe zu leicht. Wie kann ich das abschalten, mir immer die Schuld zu geben? Interessanter Aspekt.
Ja, finde ich auch. Ganz interessant. Es geht genau in die andere Richtung. Und erstmal ist es ja ein toller Zug von Maria, dass sie sich das kann, gut andere verstehen kann. Man muss nicht unbedingt nicht verzeihen, kann trotzdem für sich einstehen. Also beides hängt eigentlich nicht unbedingt miteinander zusammen. Also man kann auf sich selbst achten und für sich einstehen und kann dann anderen trotzdem verzeihen. Bei ihr scheint das miteinander gekoppelt zu sein. Mhm. Und war vielleicht früher auch mal eine Strategie, um Konflikte zu vermeiden oder nicht irgendwo reinzugeraten. Ja. Ne? Und die passt jetzt nicht mehr. Was eine schöne Möglichkeit ist, die manchmal vergessen wird, weil wir immer denken, wir müssten alles alleine hinbekommen. Man kann sich ja von anderen bestärken lassen und dadurch auch mehr bei sich dann bleiben können. Also dass viele vergessen das und denken, ich muss alles aus eigener Kraft schaffen. Das scheint mir bei Sandra auch so ein bisschen so zu sein. Und wenn sie Freunde, Freundinnen oder andere an ihrer Seite hat, die sagen, jetzt bleib mal dabei und setz dich mal durch oder steh für dich ein, kann das eine Riesenhilfe sein.
Aber dass Maria den anderen versteht, es gibt ja den Satz, alles verstehen heißt alles verzeihen, ist ja erstmal, Sie haben es gesagt, ist was Schönes. Jetzt geht es aber nur darum, dass sie sich nicht klein macht, oder? Denn sie sagt ja, sie ist jetzt wütend auf sich und das ist ja auch nicht schön.
Ja, genau, dann würde sie es gegen sich selber wenden und das ist nicht gut, ja.
Also wenn sie ihr in einem Satz sagen sollten, was jetzt meine freundliche Aufforderung mal ist. Maria, mach mal das. Das wäre dann?
Bleib bei dir.
Maria, danke für diesen wirklich ganz anderen, aber sehr interessanten Aspekt und ich hoffe, das nützt Ihnen. Ja, wurden schon ein paar Tränchen verdrückt hier heute in unserer Sendung. Also es sind schon sehr, sehr emotionale Themen, teilweise Verletzungen, die jahrzehntelang alt sind. Frau Scheuermann, gleich wollen wir darüber reden, wenn wir an den anderen ran wollen, wie es ist, den ersten Schritt zu gehen. Also das heißt, die Menschen, die das interessiert, die sind emotional ja schon positiv über die Klippe gesprungen. Haben Sie gleich ein paar Tipps für den ersten Schritt?
Ja, wichtig ist, die richtige Form zu finden und die ist natürlich nur individuell möglich, aber vielleicht nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern erstmal sich anzukündigen, gerade wenn es eine lange, lange Kontaktpause vorher gab.
Und jetzt geht's in die Gropiusstadt zu Traudel. Guten Tag, Traudel.
Ja, hallo.
Hallo. Bei Ihnen geht es um Ihre Schwester, ja? Erzählen Sie mal die Geschichte.
Ja, sie hatte unsere Mutter zu sich ins Haus geholt. Das war Ende der 90er Jahre, weil der Vater verstorben ist. Und ja, irgendwann wollte sie auf einmal mehr Geld von unserer Mutter haben. Und das hat die Mama nicht gegeben. Ja. Und daraufhin wurde sie von ihrer Tochter geschlagen.
Also von ihrer Schwester?
Von meiner Schwester, ja. Und ich habe seit der Zeit keinen Kontakt mehr mit ihr. Die Mutter ist ausgezogen, hat sich eine Wohnung gesucht und ist aber inzwischen auch verstorben.
Das heißt, Sie sind noch wütend? So,
und ich habe jetzt quasi als Einzelverwandte nur noch meine Schwester, wenn Sie so wollen. Ja, und den Sohn von ihr, aber...
Das heißt, Sie meinen jetzt, es geht dann also, wenn ich Sie richtig verstehe, geht es darum, entweder jetzt zu Lebzeiten noch verzeihen oder irgendwann ist die Chance weg.
Ja.
Dann gehen wir jetzt mal zu unserer Psychologin, dafür ist sie ja da. Ulrike Scheuermann hat genau zugehört. Ja, was soll Traudel jetzt tun? Was ist gut?
Ja, hallo Traudel, erstmal auch von mir. Ja, vielen Dank, dass Sie sich melden. Schön.
Ja, irgendwie beschäftigt mich das Thema und meine Tochter meinte auch, ich sollte den Kontakt wieder aufnehmen. Aber im Prinzip müsste das ja meine Schwester tun, denn sie hat ja den Fehler gemacht.
Ja, die tut's vielleicht nicht. Also es kommt ja drauf an, was Sie möchten. Und wenn ich höre raus aus dem, was Sie eben erzählt haben, dass Sie gerne schon wieder den Kontakt aufnehmen würden.
Ja, stimmt aber das? Wie?
Genau.
Das Problem ist wie.
Genau, das ist die nächste Frage dann. Also wenn das klar ist, dass Sie gerne würden, dann sollten Sie es tun. Ne? Weil wenn Sie sagen, eigentlich ist die Schwester dran am Zug, dann kann es sein, dass Sie ewig warten. Mhm. Und
das
so
heißt,
können Sie aktiv werden.
Ja, Entschuldigung, dass ich nochmal reingehe. Das heißt, Traudl hat jetzt gesagt, ja, sie will. Das war jetzt die Entscheidung. Jetzt geht es um den Weg. Ja? Sie entwickeln jetzt den Weg für Traudl, wie sie auf ihre Schwester zukommen gehen.
Ja.
Mhm. Haben Sie denn schon eine Idee, wie Sie sie gerne ansprechen würden? Also es gibt natürlich verschiedene Wege, einen ersten Kontakt aufzunehmen. Gibt es etwas, was Sie sich am besten vorstellen können oder wie Sie vielleicht auch früher gut in Kontakt mit Ihrer Schwester gekommen sind?
Nee, eigentlich nicht.
Mhm. Wenn man nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen will nach vielen Jahren, eine Möglichkeit wäre, erstmal zu schreiben. Ein Brief, eine Karte oder eine E-Mail, je nachdem, wie die Kontaktmöglichkeiten sind. Wäre das etwas, was Sie sich vorstellen könnten und wo auch Sie sich vorstellen können, dass Ihre Schwester darauf antworten würde, auf einen Brief?
Ja, ich könnte schon schreiben, aber eben das große Fragezeichen, ob sie reagiert, ne?
Ja, und das, denke ich, gehört auf jeden Fall dazu. Also es kann sein, dass Ihre Schwester nicht reagiert und dann können Sie auch…
Möchte ich damit abschließen.
Ja. Entweder damit abschließen oder die nächste Eskalationsstufe, Sie rufen an. Das wäre eine andere Möglichkeit, dass Sie sagen, nee, darauf will ich es jetzt nicht beruhen lassen. Jetzt bin ich eh schon dran, also anrufen.
Traudl, mein Vorschlag ist jetzt, Sie lassen es ganz kurz sacken. Also überlegen Sie sich vielleicht schon kurz, was da drin stehen könnte und wo Sie die größten Widerstände verspüren. Und wir hören uns gleich nochmal wieder auf RBB 888 und gehen ganz kurz in die Einzelheiten Ihres Briefes, damit Sie was an der Hand haben. Wollen wir es so machen?
Ja, okay, danke.
Danke. Bis gleich. Traudl aus Gropiusstadt bleibt bei uns. Ulrike Scheuermann, unsere Psychologin auch. Und dann gucken wir mal, wie so ein Brief an die lange verschollene Schwester. Vergeben und vergessen heißt unsere Expertensendung heute. Ulrike Scheuermann ist die Psychologin. Und wenn Sie eine Weile dabei sind, haben Sie Traudl aus Gropiusstadt gehört. Ihre Schwester hatte mal die gemeinsame Mutter geschlagen. Traudl war verärgert, seitdem keinen Kontakt mehr der beiden Schwestern. Und Traudl, jetzt haben Sie gesagt, vielleicht ist es Zeit, mal den ersten Schritt zu wagen und zumindest ein bisschen Versöhnung zu versuchen. Traudl, sind Sie noch bei uns? Sie bekommen jetzt hier gleich ein paar Optionen, denn wir hatten ja zusammen entwickelt, vielleicht wäre ein Brief ein guter erster Schritt. Frau Scheuermann, Sie haben sich Gedanken gemacht über einen möglichen Brief, den Traudl schreiben könnte.
Ja, Traudl, wir haben uns was überlegt, was für Sie gut sein könnte, aber auch für andere, die zuhören. Und was Sie machen könnten, ist, dass Sie schreiben, natürlich, liebe Schwester, und dass Sie erstmal noch auf die Vergangenheit Bezug nehmen, Ihre Gefühle. Ne? Damals waren Sie empört über das, was da geschehen ist. Das könnte der erste Teil sein, Vergangenheit. Dann, wie ist es jetzt? Und das könnte in Ihrem Fall heißen, liebe Schwester, Zeit, dass wir uns wieder vertragen. Es ist viel Zeit vergangen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und das Dritte, in die Zukunft gerichtet, Ihr Wunsch. Ich würde dich gerne wiedersehen. Du bist doch meine Schwester, lass uns wieder vertragen. Das wünsche ich mir für die Zukunft. Also diese Dreiteilung könnten Sie machen, das muss gar nicht lang sein. Und am Schluss, das ist immer ganz wichtig, dass Sie irgendeine Einladung zum Kontakt noch dazu formulieren. Also sowas wie, meld dich, wie du willst, du kannst mir schreiben oder ruf an, ich freue mich auf dich. Und dieses, ich freue mich auf dich, passt, also müssen Sie mal schauen, wie es passt, aber irgendetwas, was einlädt, ne? Weil Ihre Schwester braucht bestimmt auch Ermutigung, genauso wie Sie, um diesen Schritt zu wagen nach der langen Zeit.
Ja, das hört sich gut an.
Schön.
Ja, werde ich mal versuchen.
Ja, und das kann sein, dass sie beide dadurch sehr viel ruhiger und vielleicht auch mit ganz viel Freude wieder aufeinandertreffen.
Traudl, wir wünschen Ihnen ganz viel Glück und danke für Ihren Mut, dass Sie sich gemeldet haben und so, dass Sie den ersten Schritt gehen wollen. Das hat ja auch viel Größe. Vielen Dank. Alles Liebe.
Ich bedanke mich auch sehr für Ihre Hilfe.
Tschüss.
Danke.
Tschüss. Alles Gute.
Wir hatten schon Mirko, der sich doch mit seinem Bruder jetzt versöhnen will und ihn zu seiner Hochzeit einladen möchte. Traudl, die nach langer, langer Verletzung jetzt doch wieder Kontakt zu ihrer Schwester möchte. Aber das waren eben alles bewusste Entscheidungen, die sie eben auch hier mit unserer Psychologin, mit Ulrike Scheuermann, besprochen haben. Aber es waren ihre Entscheidungen. Und dazu gibt es jetzt eine Frage von Elena.
Ich habe mal eine Frage, und zwar, das geht um Verzeihen auch. Und zwar, da habe ich mit meinen Schwestern Probleme. Und ich denke, meine Schwester hat auf psychologischen Rat hin probiert, sich zu vertragen mit mir, aber das ist nicht ehrlich gemeint. Und was das eigentlich bringt oder was das für Auswirkungen hat.
Tja, was bringt das? Klingt so ein bisschen wie Papa oder Mama haben gesagt, so, jetzt vertragt ihr euch wieder. Ergibt das Sinn?
Ergibt keinen Sinn. Also sie merkt es, dass es nicht echt ist und es wird beiden nicht helfen. Und vergeben ist ein Prozess, der muss aus dem Herzen kommen. Also der geht nicht auf Verordnung, egal ob es jetzt Therapeuten sind oder eine Pfarrerin oder auch die Ratgeberliteratur ist ja gerade sehr in Mode auch, dieses Vergeben. Es muss ein persönliches Bedürfnis sein und das entsteht in einem längeren psychischen inneren Prozess.
Und solange wir wütend sein wollen, wir haben ja auch viele im Chat, die sagen, kommt uns nicht mit so diesem Psychozeug. Ich bin wütend, ich bin zu Recht wütend, ich will das auch bleiben. Wir dürfen auch wütend bleiben, oder?
Ja, natürlich. Es ist ein Stück weit ist es auch eine Entscheidung. Also manchmal kann man vielleicht auch nicht anders. Und das hat auch mit Zeit zu tun. Und das kann sein, dass man jahrelang wütend ist und dann irgendwann merkt, so, jetzt reicht's aber auch.
Würden Sie sagen, es gibt ja diesen Spruch des Buddha, also Zorn immer mit sich rumzutragen, ist so wie eine glühende Kohle zu greifen, in der Absicht auf jemanden anderen zu werfen. Man verletzt sich nur selbst. Ist es am Ende so? Also so plädieren Sie dafür, es loszulassen, auch um uns zu schützen?
Das ist eigentlich die Grundidee von Vergeben. Und ich glaube, der Zeitpunkt, den merkt man. Na, wenn man nicht mehr will. Und grundsätzlich, man kann alles vergeben. Na, so selbst die schlimmsten Dinge. Ich habe gerade ein Interview gehört mit der Dr. Edith Eger, eine Holocaust-Überlebende, die sehr dafür plädiert, zu vergeben, weil man sich damit selber ein Geschenk macht.
Unsere, ja, also das ist wahrscheinlich das mehr vergeben können. Gibt es ja nicht. Also das Schlimmste, das Radikalste, was man so erleben kann. Unsere Sendung heißt ja Vergeben und Vergessen. Bedeutet das, wenn wir vergeben haben, dass wir es dann vergessen können?
Na, zumindest emotional vergessen. Ne? Also es wird dann ruhiger und die Erinnerung bleibt wahrscheinlich erhalten, aber sie hat nicht mehr diese emotionale Ladung.
Wirklich große Gefühle hier, also Trauer, Wut, Zorn, aber dann eben auch den Wunsch, sich doch nochmal zu versöhnen. Also vielen Dank, dass Sie auch so mutig damit umgehen. Sie haben noch einen Tipp für uns, Frau Scheuermann, für alle. Es gibt das therapeutische Schreiben. Also Sie plädieren dafür, dass wir, ja, was machen wir da? Wir schreiben uns selbst.
Ja, wir schreiben eigentlich Tagebuch. Also das ist in Deutschland noch viel zu wenig bekannt, weil das nachgewiesen eben sehr stark klärend und entlastend wirkt, wenn man etwas für sich aufschreibt. Ist übrigens jetzt auch in Corona-Zeiten eine sehr, sehr gute Strategie, mit den ganzen schwierigen Gefühlen und Gedanken umzugehen. Und man kann in so einem Fall, weil es ja bei Vergebung um Beziehungen letztlich geht, einen Brief schreiben. Und ob man den abschickt, das ist eine ganz andere Frage. In erster Linie, um zum Beispiel seine Gefühle zu beschreiben und sie dadurch auch zur Ruhe kommen zu lassen oder einen Vorwurf nochmal zu formulieren oder Fragen zu formulieren. Und man kann auch Briefe an schon verstorbene Menschen schreiben oder eben auch ohne sie jemals abzuschicken.
Und dann haben wir es aber für uns schon ein bisschen mehr geordnet und geklärt. Sie haben noch zum Schluss für alle da draußen ein paar praktische Schritte für uns. Wie sehen die aus?
Der erste Schritt ist eigentlich immer, dass man überhaupt wahrnimmt, dass es wirklich eine Verfehlung gab und dass man nicht selbst, sondern dass der Täter verantwortlich ist. Also auch bei schlimmen Dingen, die vielleicht passiert sind. Manchmal ist es wichtig für Opfer, eine Genugtuung zu erreichen. geht aber nicht immer. Ne? Also wenn es vielleicht ein Gerichtsverfahren gibt oder so, das wäre eine Möglichkeit für Genugtuung. Geht aber nicht immer. Ganz wichtig, immer die eigenen Gefühle, die dazu gehören, in irgendeiner Weise verarbeiten und zur Ruhe kommen lassen. Und dann kann man anfangen, die andere Person auch mehr zu verstehen und vielleicht ihre Beweggründe nachzuvollziehen. Das geht aber erst, wenn man nicht mehr auf den ganzen eigenen Gefühlen sitzt. Und ob man dann eventuell Kontakt mit der Person aufnimmt, das ist dann eben auch nochmal eine Frage. Ne? Und dann kann sogar eine Versöhnung entstehen.
Und diejenigen, wir hatten ja auch einige im Chat, die sagen, das will ich auf keinen Fall. Das muss auch nicht sein. Wir müssen nicht, wenn wir nicht wollen.
Muss überhaupt nicht sein. Geht auch ohne. Man sollte sich nie abhängig machen von der anderen Person.
Sie war ein toller Gast. Vielen Dank fürs Hiersein.
Ja, vielen Dank Ihnen auch.
Ulrike Scheuermann ist unsere Expertin heute auf RBB 888. War wirklich die Sendung der ganz, ganz großen Gefühle, vergeben und vergessen. Dankeschön für Ihren Mut und für Ihre Geschichten und alles, alles Liebe und für Sie viel Glück, dass Sie da, haben wir ja schon einiges gemerkt, von der Klippe positiv springen und danach befreiter sind und glücklicher sind. Wünsche ich Ihnen von Herzen. War toll mit Ihnen. Ich bin Ingo Hoppe. Weiterhin ein zauberhaftes Wochenende auf RBB 888.
Die RBB 888 Experten machen das Leben leichter. Immer sonnabends von 10 bis 1.